Hallo und herzlich willkommen zu Play at Work. Mein Name ist Thorsten Hanschel und ich bin Game- und Level-Designer. In diesem kleinen Podcast treffe ich auf verschiedenste Menschen und spreche mit ihnen über ihren Einstieg in die Games-Industrie. In dieser Folge spreche ich mit Solo-Entwickler und Game-Dev-YouTuber Jonas Tiroler. Jonas erzählt vom Studium an der HTW in Berlin, den Vor- und Nachteilen, die ein YouTube-Kanal mit sich bringt, und seinem aktuellen Projekt Will You Snape? Ja, hi Jonas, super schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist.
Ja, gerne, danke für die Einladung.
Ich fange mal mit einer Frage an, die so ein bisschen fast schon monumental ist. Was hat dich denn dazu eigentlich bewegt, Spieleentwickler zu werden?
Ich würde sagen, es war eine Aneinanderreihung von Zufällen, die natürlich damit angefangen hat, dass ich als Kind schon sehr gerne Videospiele gespielt habe. Und dann habe ich halt immer aus Papier so Papierspiele gebastelt, aus Papierschnipseln. Und irgendwann hat mir mein Vater dann Game Maker gezeigt, damit ich anfangen kann, am Computer so ein paar kleine Dinge auch zu bauen, weil ich das natürlich auch machen wollte. Also da hatte ich insofern Glück, dass mein Vater einfach so ein bisschen Programmiererfahrung hatte und mich da introducen konnte. Und seitdem habe ich einfach nie aufgehört mit dem Spielemachen. allerdings war das nicht immer ganz klar, dass ich das also wirklich hauptberuflich machen will. So zwischendurch wollte ich auch mal Regisseur werden und hatte dann wieder andere Pläne. Also es war schon so ein kleiner Selbstfindungsprozess auch, aber ich glaube, jetzt mittlerweile bin ich mir sehr sicher, dass das sozusagen meine Lebensaufgabe erstmal ist, Computerspiele zu machen, ja.
Ah, mega cool. Ich finde das super schön, wenn da die Eltern einen auch unterstützen und vielleicht sogar wie bei dir jetzt, der auch schon selber Erfahrungen mitbringen. Und Regisseur ist ja auch so eine Sache, die ist ja jetzt nicht so extrem weit weg von Games-Entwicklung. Also da gibt es ja auf jeden Fall Überschneidungen, zumindest im Kleinen, würde ich mal behaupten.
Jetzt habe ich eigentlich sowieso das Beste aus beiden Welten, weil jetzt habe ich ja einen YouTube-Kanal. Das heißt, jetzt mache ich sozusagen Videos darüber, wie ich Spiele mache. Jetzt habe ich sowieso beides, also.
Perfekt, ja, stimmt eigentlich. Hast du dir deinen Traumberuf fast schon selbst geschaffen. Ne?
Hat jetzt glücklicherweise ganz gut hingehauen, so, ja.
Über deinen YouTube-Kanal möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal mit dir sprechen. Mich würde noch vorher interessieren, du hast ja einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, es gibt ja keinen klassischen Weg in dem Beruf, aber einen klassischen Rennweg genommen. Du hast ein Studium an der HTW abgeschlossen.
Piep, Fehler. Nee, ich hab's nicht abgeschlossen.
Du hast nicht abgeschlossen, okay.
Ich habe an der HTW Berlin Game Design studiert und ich fand das Studium dort auch sehr gut. Also ich kann das wirklich sehr empfehlen. Allerdings habe ich mein Studium tatsächlich nicht abgeschlossen.
Ach, verrückt. Okay, ja, sorry auf jeden Fall, dass ich das falsch recherchiert habe. Aber ist ja umso interessanter. Also mich würde vielleicht erstmal interessieren, von vorne so, warum hast du dich überhaupt für die HTW entschieden? Ist ja auch Berlin. Ich glaube, du kommst nicht aus Berlin, oder?
Nee, ich komme aus Bayern.
Aus Bayern, genau. Dann ist es ja auch schon ein ganzes Stück. Also vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, was so der ursprüngliche Gedanke war. Warum Berlin, warum die HTW? Und dann, wenn es dir okay ist für dich, dann auch, was da so der Bewegungsgrund war, warum du das Studium nicht abgeschlossen hast.
Ja, klar. Also erstmal der Grund, warum ich mich für die HTW in Berlin entschieden habe, war einfach, dass ich nach meinen Recherchen zu dem Schluss gekommen bin, dass es in Deutschland die beste Schule ist. Also einfach von dem Auftreten, den sie im Internet gemacht haben und auch von den Studentenprojekten, die sie vorzuweisen hatten und von bis hin zu der Art und Weise, wie sie sozusagen Spieleentwicklung lehren, fand ich das einfach am überzeugendsten. Das muss jetzt nicht heißen, dass ich sozusagen mit meinen Recherchen damals recht hatte, aber ich bin sozusagen aufgrund von meinen Recherchen zu dem Schluss gekommen, dass das die Schule ist, wo ich hin möchte. Und dann habe ich mich dort beworben. Das funktioniert da so, dass man da auch eine Bewerbungsmappe dann hinschickt, sozusagen mehr oder weniger mit einem Projekt und einer Hausaufgabe, die man macht. Und dann haben die da einen relativ aufwendigen Auswahlprozess, der dann auch noch mal mit einer Prüfung sogar, eine Prüfung am Ende hat. Und tatsächlich habe ich es da irgendwie durchgeschafft. Ich weiß auch nicht mehr genau wie, aber hat hingehauen. Und im Nachhinein würde ich auch sagen, dass genau dieser Auswahlprozess eigentlich eins von den Sachen ist, was das Studium dort so gut macht, weil das einfach bedeutet, dass man, wenn man dorthin kommt, dann ist man da mit lauter Leuten, die da richtig Bock drauf haben, die auch richtig talentiert sind, von denen man richtig viel lernen kann. Und die Kontakte, die ich dort knüpfen konnte, die sind also wirklich absolutes Gold wert, das kann man nicht anders sagen.
Ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, also beim Cologne Game Lab in Köln gibt es auch ein Auswahlverfahren und wenn ich so zurückdenke an meine Studienzeit, ist halt echt das Größte, was man mitgenommen hat, halt echt irgendwie die Community und die Leute und es ist man kann ja, glaube ich, auch gut als Quereinsteiger immer noch, wenn man viel Motivation mitbringt, in die Branche einsteigen, aber man hat so, man dann vermisst man oder verpasst man so ein bisschen diese Community und dieses kreative Umfeld aus ganz vielen Leuten, die super viel Bock haben, Spiele zu machen und super interessante Geschichten erzählen. Das wird man so ein bisschen verpassen, wenn man das nicht macht. Deswegen, ich finde das auf jeden Fall auch ein richtig guter Punkt. Genau, aber jetzt erzähl ruhig, warum es dann bei dir anders weiterging.
Also bei mir hat irgendwann im Studium, habe ich dann, glaube ich, kapiert, dass ich sozusagen auf keinen Fall dafür gemacht bin, in irgendeinem größeren Game-Studio zu arbeiten. Und ab dem Zeitpunkt ist für mich auch so ein bisschen diese Berechtigung weggefallen, dass ich wirklich diesen Abschluss brauche, weil für mich eh klar war, also, was bringt mir der Abschluss, mit dem kann ich jetzt, es macht sich gut auf dem Lebenslauf oder was weiß ich. Aber wenn ich eh nicht in ein Game-Studio will, dann bringt mir das im Prinzip auch nicht so viel weiter. Und ich war im Prinzip relativ fertig mit dem Studium. Und das Einzige, was dann noch gefehlt hätte, wäre zweite Hälfte vom Praktikum. Weil Praktikum habe ich auch abgebrochen aus dem gleichen Grund. dass ich einfach gemerkt habe, das ist nicht so wirklich das Richtige für mich. Und die Bachelorarbeit. Also ich hab im Prinzip kurz vor Ende abgebrochen, was es für viele noch unverständlicher macht, meine Entscheidung. Aus meiner Perspektive ist es einfach so, dass ich schon meine Zeit sehr wertschätze und ich finde, wenn ich mir sozusagen ein halbes Jahr auch sparen kann von was, wo ich denke, dass es mich nicht wirklich mehr weiterbringt, dann spare ich mir das halt dann auch.
Finde ich total verständlich, ehrlich gesagt. Also es ist, glaube ich, ist ja sowieso, was zählt so wirklich in der Industrie, die Erfahrungen, die man sammelt. Und wenn man die besser sammeln kann, wenn man sagt, okay, ich nutze jetzt die komplette Zeit für eigene Projekte anstatt für Vorlesungen oder vielleicht für Examen oder so, dann kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ich finde das total spannend. Du hattest auch gesagt, du hast das Praktikum abgebrochen. Ich glaube, das war auch eins deiner, oder ein frühes YouTube-Video, das du gemacht hast, wo du so ein bisschen dich auch erklärt hast und ähnlich wie jetzt so ein bisschen beschrieben hast, was dich dazu bewegt hat. Und fing das dann auch um die Zeit rum an, dass du gesagt hast, ich mache jetzt mein eigenes Projekt und dokumentiere das auf YouTube? Oder wie ist es zu dem Kanal gekommen?
Ja, ich glaube, das Praktikum hat bei mir schon so ein bisschen zu der Erkenntnis geführt, dass sozusagen, dass ich das versuchen muss, selber eigenständig als Indie-Entwickler sozusagen mal mein Glück zu versuchen. Fällt mir ein bisschen schwierig, so ganz offen darüber zu reden, weil ich auch niemanden auf die Füße treten will. Und die Firma, wo ich mein Praktikum gemacht habe, die waren auch super nett, super talentiert. Und die haben wirklich überhaupt nichts falsch gemacht. Also da war eher ich so, ja, ich glaube, da war dann eher ich derjenige, der dann so, naja, wie soll man sagen, ich habe es dann halt abgebrochen, so relativ kurzfristig, ohne Begründung. Also tut mir fast ein bisschen leid für die Firma, wo ich da war, aber ist nun mal so, ne?
Genau, und dann hast du direkt dir den Entschluss gefasst und gesagt, ich möchte jetzt mein eigenes Projekt machen und den Kanal gestartet? Oder hast du erst ein Projekt gehabt und irgendwann gemerkt, okay, ich möchte das irgendwie dokumentieren? Oder wie bist du dann dazu gekommen, auf YouTube was zu machen?
Also ich wusste eigentlich von Anfang an, dass das Schwierigste daran, selbstständig Spiele zu machen, ist es halt effektives Marketing zu machen und die Spiele zu verkaufen. Das war mir einfach von Anfang an klar, dass das der schwierigste Teil wird. Deshalb habe ich mir auch von Anfang an darüber Gedanken gemacht, wie schaffe ich das, meine Spiele unter die Leute zu bringen. Und da ich eh relativ gerne mich mit Videos und so beschäftigt habe und auch nichts dagegen habe, vor der Kamera zu stehen, war das dann eine relativ naheliegende Lösung, einen YouTube-Channel zu starten. Ich glaube auch teilweise einfach von anderen YouTube-Channels inspiriert, die ich damals so geguckt habe, von Thin Matrix oder ich weiß nicht mehr genau, was für Game Dev YouTuber es damals schon gab. Die Szene ist ja jetzt sehr gewachsen in den letzten paar Jahren. Naja, auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, irgendjemand hat mich dazu dann inspiriert und das kam mir dann nach einer sinnvollen Entscheidung vor aus einer Marketing-Perspektive. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass es also genau für diesen Zweck sich auch sehr gut geeignet hat bis jetzt. Das dauert halt ein bisschen, sich so einen YouTube-Kanal aufzubauen. Es geht auch nicht immer bei allen gleich schnell. Und es ist auch nicht so, dass jetzt jeder Game-Developer unbedingt einen YouTube-Kanal starten sollte, sondern es ist halt immer auf jeden Fall ein Trade-off, weil zum Beispiel ist es halt auch ein sehr hohes Zeitinvestment. Also ich habe bestimmt 30-50% von meiner Arbeitszeit einfach in diesen YouTube-Kanal investiert. Und das war dann Zeit, die ich nicht mehr zur Spieleentwicklung zur Verfügung hatte. Gerade wenn man alleine Computerspiele macht, geht eh alles schon sehr, sehr langsam. Und das muss man sich dann schon zweimal überlegen, ob man dann gleichzeitig auch noch einen YouTube-Kanal haben will, der noch mal sehr viel Zeit frisst. Das ist auf jeden Fall ein Trade-off.
du hast ja jetzt gerade schon einmal den Punkt angebracht, dass es natürlich, glaube ich, auch ganz gutes Marketing ist, das Ganze auf einer regelmäßigen Basis halt auf YouTube zu präsentieren, das Projekt und die Fortschritte, die man macht. Und einen Nachteil hast du auch schon genannt mit dem Zeitaufwand. Hat das dann irgendwie noch deine Art, wie du Spiele entwickelst, beeinflusst? Also gab es dann irgendwie Audience Participation oder hat das direkte Feedback, was man so nach einem in den Kommentaren von einem Video sieht, hat das irgendwie Einfluss drauf genommen, wie du deine Spiele entwickelst?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also so ein YouTube-Kanal, der kommt natürlich mit noch deutlich mehr Vorteilen wie jetzt nur der Marketing-Effekt, sondern man hat natürlich auch noch den Vorteil von einer Community, die einen dann unterstützt bei diesen Projekten. Also das geht von Feedback bis zu Playtesting und sogar mit den Übersetzungen von meinem neuesten Spiel Will You Snail hat mir jetzt meine YouTube-Community sehr, sehr viel unter die Arme gegriffen. Also die haben das jetzt schon, ich glaube, angefangen in über 30 verschiedene Sprachen zu übersetzen. Das ist echt richtig krass. Boah. Und machen das sozusagen alles kostenlos, einfach um mir zu helfen. Das ist wirklich unglaublich, was sich da dann auch für Gelegenheiten offenbaren durch so YouTube-Kanäle. Mal ganz zu schweigen von irgendwelchen Leuten, die einen dann finden über YouTube, ob das jetzt Publisher sind oder irgendwelche Porting-Studios oder eben Podcaster, so wie du. Also man wird ganz, ganz oft auch über YouTube gefunden und bekommt dadurch auch sehr interessante Gelegenheiten zugespielt. Also es kommt noch mit mehr Vorteilen wie nur der Marketing-Effekt, den man hat für seine Spiele. Aber es ist auf der gegenüberliegenden Seite stehen halt auch einige Nachteile.
Aber dann hat sich der Trade-off ja zumindest bisher, also musst du natürlich sagen, aber es hört sich danach an, als hätte sich das schon gelohnt für dich. Ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass es echt helfen kann mit Motivation und sowas, ne? Also dass man irgendwie dann ja auch so ein bisschen der Audience was schuldig ist und die irgendwie auf Videos oder auf Updates warten und dann man irgendwie vielleicht nochmal eher sich zusammenreißt, sag ich mal, wenn man mal eine Minute hat, wo man sagt, ah, ist das alles so sinnvoll, was ich gerade mache, und dann umso mehr irgendwie Motivation findet, um beim Projekt weiterzumachen.
Absolut, ja, also aus einer Motivationsperspektive ist es absolut sinnvoll, wenn man dann eine Community hat, die da so richtig wartet auf das Spiel, die sich dann auch aufregt, wenn lange nichts neu, kein neuer Content kommt und so. Das motiviert natürlich schon ungemein, da gebe ich dir absolut recht.
Ja, ich merke schon, das ist sehr ausgebalanciert, auch zwischen Motivation und dann vielleicht auch ein bisschen Stress, das natürlich entstehen kann durch eine Community, auch böse Kommentare oder so. Hast du da irgendwie super negative Erfahrungen gemacht oder bist du eigentlich happy mit deiner Community und das sind alles super liebe Menschen, die eigentlich nur wollen, dass du eine gute Zeit hast, oder gab es da auch schon problematische Situationen?
Es ist immer gemischt. Also, was man schon sagen muss, ist ich habe ja einen YouTube-Kanal, der sich hauptsächlich mit Game Development beschäftigt. Und man muss schon sagen, die Game Dev Community, das ist einfach allgemein eine sehr, sehr nette, offene Community. Deshalb habe ich auch das Gefühl, jetzt verglichen mit anderen Content Creators, habe ich schon eine sehr positive Community. Also, ich glaube, verhältnismäßig zu anderen YouTube-Kanälen und so weiter geht es mir da relativ gut, was Trolls und so weiter angeht. Aber es ist natürlich ist immer ein gewisser Prozentsatz dabei, der dann drauf aus ist, irgendwie einen Ärger zu machen. Das ist ganz klar. Ja, ja.
Ich würde gleich direkt auch anschließen mit Will You Snail. Ich habe aber noch so ein bisschen was, ein Thema, das ich gerne ansprechen würde, das ich noch nicht so ganz zeitlich einordnen kann bei dir. Und zwar hast du ja nicht nur in der Zeit seit dem Studium an Will You Snail und an anderen kleineren Projekten wie Ovos Nova gearbeitet, sondern auch unter dem Brand-Studionamen Grissy Games mit, ich glaube, noch zwei anderen Kumpels an Icelanders. Wie passt das so in die Timeline von dir rein? Also, wann hat es damit angefangen? Kennt ihr euch noch zum Studium? Wie ist es zu Icelanders gekommen? Davor gab es ja, glaube ich, schon ein Spiel Superflight, das ich auch übrigens super gerne gespielt habe. Warst du da auch schon mit beteiligt? Wie passt das alles so damit rein?
Also, das Grizzly Games Team habe ich tatsächlich auch an der HTW in Berlin getroffen. Das war einer von den glücklichen Kontakten, die ich dort geknüpft habe. Und bei Superflight, da war ich noch nicht mit im Team, sondern ich bin dann nach Superflight bin ich Grizzly Games beigetreten und habe dann zusammen mit zwei Freunden dort sozusagen als Studiumsprojekt, also wir haben das tatsächlich als Projekt im Studium gemacht, haben auch sehr viel Unterstützung von der Universität bekommen, haben wir dann Icelanders entwickelt. Ja, also das war einfach ein Uni-Projekt dort tatsächlich.
Habt ihr das wirklich dann auch innerhalb des Rahmens, also der Zeit von so einem Semester oder so?
Genau.
Krass.
Und das funktioniert halt natürlich auch nur, weil die HTW in Berlin, die ist sehr projektorientiert und das ist auch gut so. Das heißt, Es gibt da ein paar Semester, da passiert nichts anderes, außer dass man an einem Spiel arbeitet zusammen. Also da hat man ein paar kleine Kurse noch nebenbei, aber das Hauptding ist, man tut sich irgendwie in Teams zusammen, arbeitet an einem Spiel, kriegt das Equipment, was man braucht, kriegt gutes Coaching und das war's. Und das ist, glaube ich, genau das Setup, was uns erlaubt hat, so ein gutes Spiel zu machen.
Ich bin, wie ich es vielleicht schon vorhin erwähnt habe, großer Fan. Habe es selber auch einige Stunden investiert, sage ich mal, ins Spiel. Und bin auch ehrlich gesagt gar nicht auf dich ursprünglich über deinen YouTube-Kanal gekommen, sondern über Islanders. Und zwar hat das ja auch ziemlich großen Rummel in den Medien gemacht. Also, wenn ich mich recht erinnere, gab es einen großen Artikel auf Kotaku dazu und auf vielen anderen einschlägigen Seiten. Wie hast du da so das Feedback und oder so ja, den Erfolg, sage ich mal, wahrgenommen? Bist du damit super happy oder sagst du, oh ja, hätte noch mehr sein können oder denkst du dir, boah, das war eigentlich nur ein Streamprojekt, das ist das so groß geworden? Wie war das so für dich?
Ja, also das hat mich echt dann umgehauen. Also ich habe damit nicht gerechnet, dass es so gut ankommt tatsächlich. Ich hatte schon Hoffnungen, weil eben das Team, mit dem ich das gemacht habe, die hatten schon ein bisschen Erfahrung und haben davor auch schon Superflight gemacht, was tatsächlich auch schon relativ gut angekommen ist. Also für ein Studentenprojekt auf jeden Fall sehr überdurchschnittlich gut, würde ich sagen. Und da, ja, da hatte ich natürlich ein bisschen Glück, dass ich dann einfach schon in ein gutes Team mit Erfahrung reingekommen bin. Aber was dann tatsächlich nach dem Launch passiert ist, das hat nochmal alle meine Erwartungen übertroffen. Also man war eigentlich den ganzen Tag nur noch dabei, irgendwie Social Media zu refreshen und zu schauen, was jetzt wieder Neues passiert ist, wer jetzt gerade wieder Islanders streamt. Also das, ja, das hat mich schon ganz schön weggebeamt. Also damit habe ich auch nicht so gerechnet.
Mega schön. Also das muss ja ein unglaublicher, auch nochmal Motivationsbooster sein, dass man sagt, okay, man ist auf dem richtigen Weg. Also je nachdem, wie man so seine Spiele im Studium testet, kriegt man ja mal mehr, mal weniger Feedback. Wenn man es auf irgendwie itch.io hochlädt, dann kriegt man vielleicht noch ein paar hundert mehr Leute, die das spielen und dann irgendwie eine Handvoll, die vielleicht auch mal einen netten oder nicht so netten Kommentar schreiben. Aber ihr habt es ja auch auf Steam released und wenn man da so viel Feedback bekommt, habe ich das Gefühl, das könnte ein toller Boost nochmal zu sein, einen zu bestärken, dass man gerade da was Richtiges macht. Jetzt muss ich natürlich fragen, als Fan auch, ihr wart ja zu dritt und wenn man so ein bisschen auf Twitter guckt, macht ja jeder gerade so ein bisschen sein eigenes Ding. Gibt es da Hoffnung auf ein Revival des Teams oder ist Grizzly Games jetzt erstmal so auf Eis gelegt? Wie ist da gerade so die Lage bei euch?
Also die Hoffnung auf ein Revival, die gibt es auf jeden Fall. Sehr gute Frage. Ich quatsch eigentlich auch noch jede Woche mit meinen zwei Kollegen da, Friedemann und Paul. Wir sind eigentlich jede Woche in Kontakt. Und ja, ich glaube, wir alle drei hoffen, dass sich irgendwann mal wieder ein Spielprojekt ergibt. Jetzt momentan sind wir in so einer kleinen Experimentierungsphase, wo wir sozusagen die Freiheit, die wir uns durch Islanders erkauft haben, wo wir die einfach ein bisschen zu unserem Vorteil nützen für so eine Art Selbstfindungsprozess, für so eine Art Lernprozess, wo jeder auch noch mal jetzt sozusagen auf eine kleine Reise geht und ein bisschen eigene Erfahrungen sammelt. Und hoffentlich können wir diese ganzen Erfahrungen, die wir jetzt separat sammeln, dann irgendwann wieder zusammenbringen und dann das nächste Megaspiel zusammen machen. Wer weiß, mal schauen.
Voll gut. Ey, das hast du sehr schön formuliert. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, sehr darauf. Aber lass uns doch nochmal über dein aktuelles Projekt reden. Und zwar Will Your Snail. Damit hast du ja kurz nach, also muss mich ein bisschen korrigieren, wenn ich was mit der Timeline falsch erzähle, aber kurz nach Start deines YouTube-Kanals gestartet. So 2018 war das Jahr, glaube ich. Magst du einmal erklären, was Will Your Snail ist und warum das ein Spiel ist, das dich begeistert und warum du genau sowas entwickeln wolltest.
Ja, sehr gern. Also, Will You Snail hat tatsächlich eher angefangen als so eine Art Scherz. Ich wollte am Anfang einfach nur so ein richtig dummes Rage-Game machen mit absichtlich hässlichen Grafiken. Und die Grundidee von dem Spiel, die war, dass man sozusagen so einen kleinen Plattformer hat und man muss das Ende erreichen und es gibt eine KI, die spawnt immer im Level direkt vor der eigenen Nase Fallen, die einen dann killen und man muss wieder von vorne anfangen. Also im Prinzip, es gibt so eine KI, die versucht vorherzusehen, wo du als nächstes hinläufst, wo du als nächstes hinspringt. Und genau da kommt dann die nächste Falle aus dem Boden geschossen und bringt dich um. Und das fand ich eine sehr witzige Idee für so ein lustiges kleines Rage-Game. Deshalb habe ich das gemacht. Und habe dann sehr schnell festgestellt, dass die Idee schon auf relativ viel Resonanz gestoßen ist und auch ich selber war irgendwie Ich war nicht bereit, mit dieser Idee schon, was weiß ich, jetzt nach 2 Wochen oder so abzuschließen. Deshalb hat sich das Projekt dann langsam immer weiter in die Länge gestreckt, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, vielleicht werde ich das Spiel doch nicht kostenlos rausbringen, vielleicht wird es doch ein bisschen größeres Spiel. Bis hin zu, okay, das ist jetzt mein Hauptprojekt und ich mache das jetzt die nächsten Jahre. Also es war auch so eine Entwicklung von, ja, ist jetzt so ein kleines Minispiel zu, okay, das wird jetzt fertig gemacht. ja, und umso länger ich dran entwickelt habe, desto mehr habe ich mich ehrlich gesagt damit angefreundet. Also gerade diese böse KI, die in dem Spiel vorkommt, Squid, die hat einen sehr lustigen Charakter bekommen, finde ich. Die verhält sich ein bisschen so wie so ein Internet-Troll. Und ich habe dann auch sehr viel Story-Zeug außenrum geschrieben, von dem ich noch nicht ganz weiß, wie gut es jetzt letztendlich im finalen Spiel ankommen wird. Aber meine Playtester, glaube ich, finden es ganz cool bis jetzt. Und ja, es hat so viel Fourth-Wall-Breaking und beschäftigt sich mit dem Thema künstliche Intelligenz und Simulationstheorie. Und es geht ums Universum und geht auch ein bisschen ins Philosophische. Also ich habe mich auch einfach mit dieser Welt, die ich da irgendwie erschaffen habe, sehr angefreundet mittlerweile. Und ich finde diese Welt so faszinierend, dass ich auch, ja, das begeistert mich schon ein bisschen. Also das ist, ja, ist ja gut und logisch, wenn man von seinem eigenen Spiel begeistert ist. Das muss ja im Prinzip so sein. Jetzt schauen wir mal, wie es dann letztendlich bei den Spielern ankommt. Darüber ist natürlich noch, das steht natürlich noch überhaupt nicht fest. Das wird sich erst noch rausstellen.
Ich finde das super, super gut, dass du begeistert von deinem Spiel sprechen kannst. Alles andere wär traurig. Und ich finde das auch total spannend, weil das ja so eine sehr organische Entwicklung zu scheinen war, ist. Und auch so ein bisschen so in die Richtung der Mentalität Finding the Fun sich ausrichtet, sich darauf hinbewegt. Also, dass, wenn man sich so deine YouTube-Videos anguckt, machst du ja auch viel so mal ja, experimentieren und was könnte denn cool sein. Ich fand es zum Beispiel auch total spannend bei Ovus Nova, dass du einfach gesagt hast, ich finde diese Idee von so Hatching Eggs als Strategiespiel interessant und dann gefühlt so einfach geguckt hast, was funktioniert und das sich dann so organisch entwickelt hat. Also finde ich eine super spannende, nicht unbedingt Alternative, ich glaube, das machen, glaube ich, auch viele andere Entwickler so, aber ein größer Kontrast zu dem, wir überlegen uns jetzt einen Pitch und das Spiel soll die und die Zielgruppe haben, sondern so ein bisschen mehr, ja, wie gesagt, eine organische Entwicklung.
Ich würde allerdings auch sagen, dass ich das sowohl bei Ovus Nova als auch bei Willius Nellis nicht unbedingt richtig gemacht habe. Also ich glaube schon, dass ich sowohl bei Ovus Nova als auch bei Willius Nell wirklich viele Fehler im Entwicklungsprozess gemacht habe. Und ich würde es jetzt nicht so unterschreiben, dass das jetzt die perfekte Lösung war. Also man kann das schon noch besser machen, ja.
Ja, ich glaube, was ich damit auch meine, ist dieser iterative Prozess, ne? Und da gehört ja das Sachen falsch machen, glaube ich, auch ganz, ganz groß dazu. Also dieses schnelle Fehler machen und dann schnell sich verbessern, das ist ja irgendwie dann auch Teil des natürlichen Prozesses, oder?
Na klar, aber was man, glaube ich, wirklich nicht machen sollte, was ich allerdings schon gemacht habe, ist halt einfach so, ohne irgendwie sich anzugucken, was gibt's denn überhaupt für andere Plattformer-Spiele und was, also wirklich sich da ohne Research, ohne Prototyping, einfach nur aufgrund von, ja, irgendwie habe ich da jetzt Bock drauf, sich da einfach so reinzustürzen in so ein 3 Jahre langes Projekt. Das würde ich sagen, ist im Nachhinein jetzt nicht das Allerschlauste, was man machen kann. Man kann das schon machen. Ich meine, kommt halt drauf an, was man für Prioritäten setzt. Wenn man die Priorität hat, einfach das zu machen, worauf man Bock hat, dann sollte man machen, worauf man Bock hat. Wenn man allerdings die Priorität hat, Geld zu verdienen, dann sollte man da schon gerade am Anfang von so einem Projekt ein bisschen mit Verstand vorgehen und auch wirklich, wie du gesagt hast, vielleicht auch mal ein bisschen gezielt Sachen ausprobieren, ein bisschen gezieltes Prototyping machen und nicht einfach der erstbesten Idee hinterher hechten.
Auf jeden Fall. Ich merke, hier bildet sich gerade so ein Theme für das ganze Gespräch zum Thema Balance. Also alles hat irgendwie Vor- und Nachteile und verschiedene Motivationen. Jetzt hast du schon das eine Thema, also das eine Learning fast schon angesprochen. Mich würde auch total interessieren, was denn so die größte Herausforderung bei dem ganzen Projekt war. Also ist es dann irgendwie die KI, die irgendwie super schwierig war zu programmieren? Oder?
Das Schwierigste an der Willius-Nell-Entwicklung, würde ich sagen, war die Identität von dem Spiel zu finden. Und das hat eben genau damit zu tun, dass ich am Anfang mich zu voreilig in das Projekt reingestürzt habe, ohne drüber nachzudenken, was will ich genau machen, welche Zielgruppe will ich haben. Also genau das, was du gesagt hast, was viele am Anfang machen, das war eben, glaube ich, ein Fehler, dass ich das übersprungen habe, dass ich mir keine großen Gedanken über die Zielgruppe gemacht habe, dass ich mir keine großen Gedanken drüber gemacht habe, wie soll das Gameplay, wie soll das Pacing, wie soll das Spielgefühl sein, sondern ich habe da so ein bisschen zu sehr meiner Intuition, glaube ich, gefolgt. Und das hat dazu geführt, dass ich dann später während der Entwicklung wirklich Probleme gekriegt habe mit der Identität von dem Spiel, weil am Anfang war das Spiel ein Rage-Game und dann irgendwann habe ich gemerkt, gut, jetzt mache ich aber ein größeres Spiel draus, jetzt will ich eigentlich nicht mehr, dass es ein Rage-Game ist, jetzt will ich, dass es für mehr Spieler zugänglich ist, deshalb habe ich dann in dieses Rage-Game Schwierigkeitseinstellungen reingemacht, jetzt kann man sozusagen auch auf einem leichteren Modus spielen, wo das Spiel nicht mehr so schwierig ist, aber das hat dann so sehr viele Konflikte im Design hervorgerufen, die mich eine Weile wirklich sehr irritiert und beschäftigt haben. Und ich glaube, das könnte man mit guter Planung am Anfang vom Projekt, könnte man viele von diesen Problemen einfach vermeiden.
Das hört sich sehr sinnvoll an. Ich finde es super, super spannend. Freue mich auch schon auf den Release. Da können wir ja, glaube ich, dieses Jahr noch mit rechnen. 2021 oder?
Ja, ich hoffe es. Also so mit 100%iger Sicherheit kann man es immer nicht sagen. Ich meine, das Spiel war ja schon vor 2 Jahren fertig. Jetzt würde ich sagen, es ist auch fertig. Also ich werkel im Prinzip ja schon seit sehr langer Zeit an einem fertigen Spiel rum, in dem ich immer noch neue Sachen dazu mache. Ja, jetzt ist es noch mal eine andere Art von fertig. Also ich bin schon relativ zuversichtlich, dass es jetzt dieses Jahr rauskommt. Aber so 100%ig sicher kann ich es jetzt auch immer noch nicht sagen. Weil, wie gesagt, also ich liebe dieses Spiel wirklich sehr und ich werde das nur in einem Zustand rausbringen, in dem ich auch wirklich zufrieden damit bin.
Ich habe das Gefühl, es gibt so 2 große Fallen, in die man schnell gerät, gerade als jemand, der, also du bist ja nicht mehr frisch in der Entwicklung, aber vielleicht jetzt an anderer Stelle Leute, die halt frisch anfangen mit Games, dass man entweder Prototypen baut und nach 2 Wochen dann wieder eine neue Idee hat und dann die entwickelt und dann irgendwie nie zu dem Punkt kommt, wo man ein fertiges Spiel hat. Oder wo man, und das will ich dir jetzt gar nicht unterstellen, aber ich muss nur gerade denken, dass man so fanat in seinem Projekt ist, dass man eigentlich nie aufhören möchte und immer neue Sachen findet, die man verbessern kann und nicht aus diesem Polish-Status rauskommt. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht oder sagst du vielleicht sogar, das trifft gerade auf dich zu? Oder?
Ja, beides sind ganz große Probleme, die man eigentlich bei, ich glaube, mit 90% der Game-Developer, die man fragt, die können sich, glaube ich, mit diesen 2 Problemen identifizieren, die du gerade genannt hast. Also das ist, glaube ich, früher war das ein ganz typisches Problem von mir, dass ich die ganze Zeit neue Projekte angefangen habe und nie ins Fertig gemacht habe. Und jetzt gerade im Moment würde ich auch sagen, ist es wahrscheinlich ein Problem von mir, dass ich den Schluss nicht so richtig finde und einfach immer noch den Drang habe, danach irgendwie weiter zu polischen. Manche sagen ja auch, das kommt vielleicht auch einfach vor dieser Angst vor dem Release, dass man einfach irgendwie unterbewusst versucht, diesen Moment noch rauszuzögern, damit irgendwie diese Illusion, dass das Ganze erfolgreich werden kann, damit die nicht zusammenbricht oder was weiß ich. Ja, da gibt es viele psychologische Effekte, die da bestimmt mit reinspielen, aber ich kann mich mit beiden Problemen sehr gut identifizieren. Ich glaube auch, dass ich beide Probleme zumindest bis zu einem gewissen Grad habe. Zu dem ersten Problem würde ich noch sagen, ich glaube, ich habe die starke Vermutung, dass das was ist, was irgendwann weggeht. Dass man die ganze Zeit neue Spielprojekte anfangen will, dass man die ganze Zeit neue Prototypen anfangen will. Ich hatte eine sehr lange Phase, wo das bei mir auch so war. Aber die hat irgendwann aufgehört. Und ich glaube, das liegt daran, dass man einfach irgendwann versteht, wie dieser Entwicklungsprozess abläuft. Und dass man irgendwann versteht, dass es immer das Gleiche ist. Am Anfang ist man immer super motiviert. Und dann, was weiß ich, nach 1-2 Monaten fällt die Motivation immer ab. Und wenn man, was weiß ich, wenn man das jetzt 20 Mal erlebt hat, dann wundert man sich beim 20. Mal auch nicht mehr, sondern denkt sich, wenn ich jetzt ein neues Spiel anfange, dann bin ich in 2 Monaten wieder am gleichen Punkt und dann verliert man die Lust am Neuanfangen. Also allen, denen es so geht, dass sie immer wieder neue Spielprojekte anfangen, den würde ich einfach empfehlen, macht es. Wenn euch eure Intuition sagt, ich will ein neues Spielprojekt anfangen, ich glaube, ihr müsst gar nicht diesen Drang unbedingt bekämpfen. Folgt einfach dem Drang, fangt ein neues Projekt an und früher oder später wird der Punkt kommen, wo ihr keinen Bock mehr habt, von vorne anzufangen.
Ich glaube, das hängt auch zusammen mit so einem anderen ganz klassischen Problem, und zwar das Thema Scope, dass Leute sich super viel vornehmen, einen Prototypen bauen und dann merken nach den 2 Wochen, ja okay, das Core-Gameplay steht jetzt, aber damit es fertig ist, muss ich mir noch irgendwie 2 Jahre Arbeit rein investieren oder ich weiß gar nicht, wie ich den Rest machen soll, und dass dann Leute dann lieber sagen, okay, ich fange was Neues an, anstatt sich halt dem Ganzen zu stellen. Und ich glaube, deswegen ist es ist ein guter Tipp an alle, die frisch dabei sind, sich erstmal was Kleines auszusuchen, dass man vielleicht auch, weiß ich nicht, in einer Woche oder sogar vielleicht ein Wochenende fertig machen kann. Also das sagt man ja immer so, ne? Macht erstmal ein Game Jam, probiert was Kleines aus und dann arbeitet euch so lange, tastet euch so langsam an größere Projekte ran.
Genau so ist es. Also das empfiehlt, glaube ich, jeder Spieleentwickler, sagt, fangt mit kleinen Sachen an, macht die auch fertig, weil dann lernt ihr sozusagen, was man alles machen muss, um ein Spiel fertig zu machen. Dann seht ihr diesen ganzen Prozess mal, der ist nämlich gerade nach hinten raus sehr viel länger und aufwendiger, wie man am Anfang immer denkt. Also das ist auf jeden Fall gut, das ein paar Mal gemacht zu haben, bevor man sich dann in größere Projekte hineinstürzt. Das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Ja, andererseits, wie gesagt, ich hätte auch keine Angst davor, wenn man jetzt irgendwie Lust hat, ein neues Projekt anzufangen, dann, also ich finde, man kann das dann ruhig machen. Ja, warum nicht?
Ja, und es ist auch doof, sich irgendwie grundlos zu versteifen, auf was, worauf man eigentlich keine Lust hat, ne? Weil eigentlich arbeitet man ja am besten, wenn man Bock hat.
Ja, klar, ich rede jetzt natürlich auch von dieser Lernphase am Anfang jetzt, wenn man sozusagen wirklich dann finanziellen Druck hat, dann ist es natürlich wichtig, dass man die Sachen, die man anfängt, auch fertig bringt. Das ist ganz klar. Ja, das ist so.
Du hattest mir aber gerade eine tolle Überleitung gebastelt eigentlich mit dem Thema, den hinteren Teil von der Spieleentwicklung, das, was am Ende kommt, das durch Zertifikation durchkommen, Marketing, das Ganze irgendwo hochladen, Öffentlichkeitsarbeit. Ist das was du auch total, dass du auch gerne machst, oder ist das eher so ein Teil, der so ein bisschen lästig ist? Ich habe mir in Vorbereitung natürlich ganz vorbildlich die Steam-Seite zu Will You Snail angeguckt und fand die super interessant, weil du auch so klassischerweise, was ja viele machen, halt ein paar GIFs und ein bisschen Beschreibungstext. Aber was ich super spannend fand, ist, dass du auch so eine Checkliste hast, wo man quasi mit einem Punktesystem nachgucken kann, ob das Spiel für einen was ist. Das hatte ich noch nie irgendwo anders gesehen und total ja, innovativ und interessant. Ist das was, wo du sagst, oh ja, da investiere ich auch gerne Zeit rein, oder ist das eher so ein lästiges Nebenprodukt des Ganzen?
Ja, es gibt beim Spieleentwicklung immer Sachen, die man lieber macht und welche, die man weniger gerne macht. Aber was ich an der Spieleentwicklung eigentlich mag, ist genau die Abwechslung. Deshalb würde ich sagen, das stimmt für mich schon, das Gesamtbild. Also einfach die Tatsache, dass ich mich mit ganz vielen verschiedenen Herausforderungen beschäftigen muss, genau das gefällt mir eigentlich dran. Und dazu gehört eben auch Marketing. Dazu gehört auch sowas wie, meine Storepage gut zu gestalten. Dazu gehört auch sowas wie Community Management und so weiter. Ich nehme das gerne alles mit, was einfach zu diesem Gesamtpaket dazugehört, und ich mache euch eigentlich alles davon relativ gerne. Jetzt so die Sachen, die ich am wenigsten gern mache, ist vielleicht sowas wie UI-Coding oder irgendwelche irgendwie, ich glaube, ja, UI-Coding mag fast niemand, weil es einfach
ich glaube auch, vor allem in Unity.
Man sieht halt alles, wo man sehr wenig Ergebnisse sieht, aber sehr viel Arbeit reinstecken muss, ist dann meistens das, was nicht so viel Spaß macht. Aber generell macht mir das super viel Spaß, neue Sachen zu lernen. Und jetzt zum Beispiel bei der Steam-Page, da hatte ich ja auch neulich ein Interview auf meinem Kanal gehabt mit Chris Zukowski, der sich ziemlich gut mit Steam-Pages auskennt. Und das macht mir immer total viel Spaß, da dann auch von anderen Leuten zu lernen. Genau, was du auch noch angesprochen hast, ist diese Checkliste, die ich auf Steam gemacht habe, wo man sozusagen ablesen kann, ob ich glaube, dass das Spiel was für einen ist oder nicht. Das hat sich, glaube ich, daraus abgeleitet, dass wir bei Islanders auch einen sehr transparenten Marketing-Approach verfolgt haben. Also ich weiß nicht, ob du den Trailer von Islanders gesehen hast, aber da ist ja im Prinzip auch so eine Erklärbär-Stimme drüber gelegt, die einfach genau sagt, was ist das Spiel, für wen ist das Spiel, was kann man in dem Spiel machen und was kann man im Spiel auch nicht machen. Also das stellen wir eigentlich gleich direkt im Trailer klar. Das ist kein normales, herkömmliches City-Builder-Game. Es ist nicht so kompliziert. Es gibt keine kleinen Männchen, die da rumlaufen. Es gibt kein Resource-Management. Und damit haben wir vielleicht auch eine große, wer weiß, vielleicht haben wir dadurch auch eine nicht ganz unbeträchtliche Anzahl von Spielern verloren, indem wir einfach so ehrlich waren im Trailer. Aber auf der anderen Seite will man ja eh nicht, dass diese Leute das Spiel runterladen, weil wenn ihnen das Spiel nicht gefällt, dann hinterlassen sie eine negative Review Und dementsprechend glaube ich, dass es eine viel, viel bessere Strategie ist, einfach im Vorhinein ehrlich zu sein, was ist das Spiel, für wen ist das Spiel. Und wenn man den Spielern da hilft, dann eine gute Entscheidung zu treffen, dann ist es im Endeffekt für einen selbst dann am Ende auch besser.
Du sagst super richtige und wichtige Sachen. Ich habe mir im Zuge von Research für unser Projekt oder unser Spiel auch ganz viel angeguckt und bin da hängen geblieben bei eins meiner Lieblingsspiele, Alba, von den Leuten, die Monument Valley gemacht haben. Und die haben auch ganz transparent und offen gesagt, hey Leute, das ist kein Spiel, wo ihr irgendwie 20 Stunden investiert und irgendwie Assassin's Creed-mäßig eine riesige Welt erkundet, sondern es ist eine kleine mediterrane Insel und es ist ein Chillathon, haben sie es, glaube ich, genannt, was ich total sympathisch fand und so ganz viel mit Erwartungshaltung gearbeitet. Ich glaube, das ist ja was komplett Richtiges, dass das einen ja auch nichts bringt, wenn die Leute es verkaufen, aber vor allem auf Steam kann man ja nach 2 Stunden oder unter 2 Stunden das Spiel einfach zurückgeben, wenn eins das nicht gefällt und im schlimmsten Fall einen negativen Kommentar, der dann irgendwie die Foto runterzieht, sage ich mal, auf der Steam-Page. Das ist natürlich super, super wichtig. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ich sage sehr oft gespannt heute. aber stimmt, auf Will You Snail. Gibt es da denn noch was danach kommt? Hast du schon Ambitionen, schon Ideen für nach dem Release oder fokussierst du dich gerade nur auf das Projekt?
Ja, also ich hoffe, dass Will You Snail so gut läuft, dass es für mich dann finanziell Sinn macht, das Projekt noch ein bisschen länger zu unterstützen. Also ich würde gerne. Das hängt natürlich immer davon ab, wie gut der Release läuft. Aber wenn der Release, sage ich jetzt mal, einigermaßen gut läuft, dann würde ich sehr gerne noch 1-2 Updates, glaube ich, nachschieben für Will You Snail. Und dann würde ich wahrscheinlich in so eine Art Wartephase gehen mit relativ kleinen Mini-Projekten. Was weiß ich, vielleicht so 2 Wochen, 1-Monats-Projekte, wo ich einfach so ein paar kleine Minigames mache. Oder vielleicht auch gar nicht mal Spieleprojekte, vielleicht mache ich auch Videoprojekte oder irgendwas anderes Kreatives, wer weiß. Genau, aber dass ich dann sozusagen nach Will You Snail erstmal nicht zu einem nächsten größeren Spiel mich dann sofort hinreißen lasse und stattdessen vielleicht auf eine gute Gelegenheit zu warten, mit irgendjemandem wieder ein Team zu bilden, mit dem ich gern zusammenarbeiten möchte, beispielsweise eben Paul und Friedemann, die anderen 2 von Grizzly Games, mit denen würde ich sehr gern wieder zusammenarbeiten. Und ich glaube, da muss ich dann wahrscheinlich ein bisschen Zeit überbrücken, sozusagen, um da den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, weil das wird nie passieren, dass alle genau gleichzeitig gerade mit ihren Projekten fertig sind. Das heißt, sehr wahrscheinlich werde ich nach Will You Snail in so eine Art Warteschleife gehen mit irgendwelchen kleinen, spaßigen Projekten, worauf ich mich auch sehr freue. Das ist auch immer willkommen nach größeren Projekten, glaube ich.
Es sei dir auf jeden Fall gegönnt. Ich glaube, nach 3 Jahren sind so irgendwie so ein bisschen so ein kreatives Ausprobieren fast schon wieder nötig, könnte man sagen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Kein Problem.
Ich hatte mir gerade was zurechtgelegt im Kopf. Ach so, okay. Alles klar, es geht weiter. Jetzt bist du ja Solo-Dev, also alleine unterwegs mit deinem Projekt. Bei ganz vielen Studios oder Spieleschmieden, die mit mehreren Leuten zusammenarbeiten, gab es ja jetzt in den letzten 1,5 Jahren so ein bisschen eine große Veränderung durch die Corona-Pandemie. Bevor wir gleich zum Abschluss kommen, würde ich noch einmal ganz schnell fragen, gab es da irgendwie Anschlusspunkte, wo du gesagt hast, das hat dich dann auch in deinen Arbeiten beeinflusst? Also ich meine, vielleicht hast du nicht Homeoffice im Sinne machen müssen, weil du wahrscheinlich sowieso von zu Hause aus arbeitest, aber hat das irgendwie vielleicht mit dir auch, weiß ich nicht, also emotional oder irgendwie von deinem Alltag was gemacht, dass du sagst, okay, das war jetzt auch eine große Veränderung für mich und wie, falls ja, wie hast du dann damit gecoped?
Naja, ich glaube, emotional hat das wahrscheinlich keinen unberührt gelassen. Aber ich kann glücklicherweise sagen, dass jetzt gerade meine Arbeitswelt relativ unberührt geblieben ist tatsächlich. Einfach dadurch, dass ich eh schon von zu Hause aus gearbeitet habe, hat sich für mich tatsächlich im Prinzip fast nichts verändert. Außer, dass meine YouTube-Views in der Zeit sehr stark angestiegen sind, weil, glaube ich, sehr viele Leute YouTube geschaut haben. Aber ja, sehr viel. Das war, glaube ich, schon der größte Einfluss, den das auf mich hatte in Bezug auf mein Arbeitsleben, ja.
Das freut mich auf jeden Fall, dass das sich dann, dass der größte Ausschlag dann ins Positive ging. Hoffentlich bleiben die Leute alle dabei, nachdem es wieder weitergeht mit der Welt und bleiben trotzdem Abonnenten und gucken trotzdem weiter. Dann würde ich jetzt quasi mit meiner Quickfire-Round quasi beginnen, mit so ein paar kurzen Fragen, die du einfach aus dem Bauch heraus beantworten kannst. Und zwar wäre die erste Frage: Was ist etwas an deinem Job, das du so gar nicht leiden kannst?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube am ehesten sowas wie UI-Programming.
Das ist auf jeden Fall eine sehr legitime Antwort, finde ich. Dann, was ist denn das Allerbeste an deinem Job?
Zu sehen, wie Leute auf mein Spiel reagieren, im besten Fall auf eine positive Art und Weise. Zu sehen, dass ich ihnen irgendwie eine Freude machen konnte mit meinen Spielen.
Sehr schön. Und dann als letztes, hast du einen Tipp an Menschen, die gerne Spiele entwickeln wollen, die in die Branche einsteigen wollen? Irgendwie, das kann ein Ratschlag sein oder eine Buch- oder eine YouTube-Kanal-Empfehlung, ein GDC-Talk. Was fällt dir da so ein?
Nehmt euch die Zeit, mal genau zu überlegen, was ihr überhaupt wollt. Und dann kann man meistens mit einem sehr analytischen Ansatz rangehen und überlegen, was der beste Weg ist, da hinzukommen. Also Leute fangen ja aus verschiedenen Gründen oder steigen ja aus verschiedenen Gründen in die Spieleentwicklung ein. Manche machen es einfach, weil sie halt Bock drauf haben. Und in dem Fall ist halt natürlich logischerweise das Beste einfach, man macht, worauf man Bock hat. Es ist aber auch wichtig, dass man sich die richtigen Challenges raussucht, weil wenn man sich sozusagen übernimmt, dann verliert man auch sehr leicht den Spaß an der Sache. Hingegen, wenn man jetzt das Ziel hat, irgendwie finanziell erfolgreich zu werden, dann braucht man wieder eine ganz andere Herangehensweise und muss dann halt vielleicht auch Eingeständnisse machen, dass man jetzt vielleicht nicht das Spiel machen kann, auf das man jetzt am allermeisten Bock hat, weil es halt sich finanziell nicht so gute Chancen hat oder so. Also man muss da, glaube ich, sehr analytisch rangehen und sich genau überlegen, was will man und wie bekommt man das am besten. Und dazu sollte man sich am Anfang einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, also genau diese zwei Fragen zu beantworten. Was will ich und was ist, wenn man jetzt mal wirklich ganz objektiv drauf guckt, der beste Weg, dahin zu kommen? Und meistens, wenn man sich da wirklich mal Gedanken macht, dann findet man schon selber sehr gute Antworten auf diese Fragen.
Sehr schön. Das ist eine tolle Antwort. Ich finde das richtig wholesome eigentlich. und total richtig. Also find ich sehr schön. Jetzt, wenn Leute sich für dich und deine Arbeit interessieren, wir haben ja deinen YouTube-Kanal schon erwähnt, dein Projekt schon erwähnt, wo kann man dich denn finden, wenn man irgendwie mehr von dir sehen, hören, spielen möchte auch am besten?
Ja, also am offensichtlichsten findet man mich natürlich auf YouTube. Ich habe einen englischen YouTube-Kanal, der hat einfach meinen Namen, nämlich Jonas Tiroler. Findet man mich auf YouTube. Mich gibt's auch auf Twitter, ja, und natürlich auf Steam mit meinen Spielen. Also haut Will You Snail auf eure Wishlist drauf, wenn ihr mir einen extra großen Gefallen tun wollt und wenn ihr wissen wollt, wie das Development ausgeht. Und ansonsten, wenn ihr was von mir spielen wollt, dann könnt ihr euch auch Islanders auf Steam holen.
Ich danke dir, Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal. War ein super spannendes Gespräch. Ich habe sehr viel Informationen bekommen, auch zu einem meiner Lieblingsstrategiespiele, wie es da vielleicht irgendwann mal mit weitergeht. bin total gespannt auf den Release von Will You Snail. Also herzlichen Dank dafür und vielleicht, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt für den Podcast und ich hoffe da immer so drauf, weil ich Menschen mag und Events gut finde. Vielleicht sieht man sich ja auf der nächsten Berlin Games Week, wenn die Welt wieder normal ist.
Ja, kann man nur hoffen. Genau, das wäre schön.
Das war's auch schon wieder für diese Folge Played Work. Den Link zu Jonas' YouTube-Kanal sowie den Steam-Pages von Islanders und Will You Snail findet ihr in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid auch bei der nächsten Folge mit dabei.